Dieser Podcast wird präsentiert von
Krieghoff,
Okasandu Jagdsafaris,
Familie Scheiring,
Autohaus Becker Thiemann,
Will und Apel.
Das ist ja auch wieder etwas, was sich ja auch verändert. Also ich sag mal, wenn wir über die Jahre jetzt gehen, ich habe jetzt glaube ich den 28. Jahresjachtschein, wenn du über die, wie hast du angefangen? Du hast ein Zielfernrohr gehabt, du hast ein großes Fernglas gehabt. Und jetzt ist man inzwischen so, also es verändert sich ja permanent und jetzt ist man inzwischen da angekommen, dass man eigentlich sagt, nee, ich brauche ein kleines Fernglas, zugegebenermaßen mit einem Entfernungsmesser, wäre schon ziemlich cool, wenn ich jetzt tagsüber bin, unterwegs bin oder wenn ich in den Bergen unterwegs bin oder so wie du viel in Afrika bin, dann ist das einfach ein richtiger toller Begleiter, ein Freund. So, wenn ich jetzt dann in Deutschland jagen gehe, dann habe ich ein Zielfernrohr vielleicht mit einem großen Seefeld, was mich eben befähigt, auch auf der dritten oder vierten Drückjagd tätig zu sein. Dann habe ich noch ein bisschen Vergrößerung, mit der ich dann eben bis zum Nachbarn rüber schauen kann und wenn ich dann will, dann setze ich eben in der Nacht noch ein Wärmebildgerät dran. Und das ist so dieses Setting, sag ich mal, das sich so immer mehr bei den Jägern auch durchsetzt. Das heißt also kleinere, leichtere Ferngläser mit Entfernungsmesser idealerweise, weil das dann einfach komfortabel ist natürlich. So, und dann eben ein Universal-Zielfernrohr, am besten eins, was ich kombinieren kann mit einem Wärmebild.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier beim FSW-Podcast. Mein heutiger Gast, Olaf Christiansen von der Firma Swarovski, und du hast Carles auch noch heute dabei.
Ja, ja, Carles habe ich auf jeden Fall auch dabei. Erstmal hallo, ja klar. Carles gehört ja dazu, habe ich letztens, wir haben gerade drüber gesprochen, ich glaube vor einem Jahr, hatte ich das ja schon mal angeteasert, dass Carles ja schon seit vielen, vielen Jahren zu Swarovski Optik gehört, als Sportbereich sozusagen, auch jagdlich ein bisschen. Und das habe ich jetzt auch mal mitgenommen, genau.
Womit fangen wir an? Wollen wir mit Carles anfangen?
Wir können mit Carles anfangen, vielleicht, gut, lass uns Carles nehmen, weil wir haben ja Carles letztes Jahr angekündigt und ich habe es jetzt mal mitgenommen, du hast es auf dem Tisch liegen, die neue K-Serie, wobei eine neue K-Serie ist ein bisschen übertrieben, es heißt K, aber es ist eine komplett neue Plattform, das heißt also, wir haben letztes Jahr angefangen mit dem 328x50 K-Glas. Das ist jetzt, was du da hast, schon mit einer sehr massiven Montage unten dran. Man sieht es, ja. Ist das 5x40. Zwei Gläser, die wir jetzt da im sportlichen Bereich einsetzen können in der ersten Bildebene. Das Besondere ist eben, dass der Verstellbereich nochmal deutlich größer geworden ist und vor allem wir haben 40% mehr Seefeld bekommen bei gleicher Vergrößerung. Also wenn du die Vorgänger oder den kleinen Bruder sozusagen vergleichst, haben wir jetzt, wenn wir es direkt im Vergrößerungsvergleich nehmen, sind wir bei 40% mehr.
Wir haben ja eine Sache eben schon mal im Vorfeld so ein bisschen besprochen. Ich glaube, was das Besondere auch bei dem Ganzen ist, was es auch, glaube ich, das USP ist, auch gerade im Gegenzug zu der Konkurrenz, dass man sich aussuchen kann, auf welcher Seite die Türme sind, sodass man, wenn man tatsächlich jetzt, sagen wir mal, taktisch oder sportlich mit der Waffe unterwegs ist, PRS-Schießen zum Beispiel, kannst du mit links verstellen, musst die Hand nicht vom Abzug nehmen und das macht es natürlich
also
einfacher.
Das ist in der Tat etwas, was unique ist, das zeige ich auch immer sehr gerne auf den Messen. Ja. Also wir haben den Parallaxeturm, den haben wir eben ja oben in der Mitte, da wo ich die Höhenverstellung normalerweise habe, da läuft eben umlaufend oder ist umlaufend ein großes Rändelrad für die Parallaxe. Und dadurch haben wir die Seiten links und rechts frei. Und wir können dann wirklich wählen zwischen, möchte ich die Verstellung links oder rechts haben. Und das, was du gerade eben erzählt hast, man geht nicht vom Anschlag raus. Also jeder, der auf dem Schießstand ist, auch wenn er jetzt, sag ich mal, mit einer jagdlichen Waffe unterwegs ist und du hast dich einmal perfekt eingerichtet, dann willst du ja am liebsten gar nicht mehr die Position wechseln. Und hier hast du eben bei der K-Serie, sowohl bei der neuen als auch wie bei der alten, hast du echt die Möglichkeit, nicht aus dem Anschlag rauszugehen, du behältst die Hand am Abzug, du behältst die Hand am Schaft und mit der freien Flanke, also entweder links oder rechts, je nachdem, ob du Links- oder Rechtsschütze bist, kannst du halt alle Verstellungen vornehmen. Und das ist halt schon ziemlich cool. Und das macht natürlich dann auch wieder auf die Gefahren, dass ich mich wiederhole, diese Innovationsgeschichte aus, die Swarovski und Carles miteinander kombinieren.
Das Ganze ist auch natürlich sehr massiv, ist ein großes Glas. Die Frage ist, hatten wir auch eben gesagt, ob man damit jagen gehen möchte. Es wird natürlich einige Leute geben, die sagen, möchte ich haben, einfach auch wegen dem Verstellbereich. Aber ansonsten ist es ein gutes Produkt. Ich hatte das Vorgängermodell tatsächlich mal geschossen, war damit auch sehr zufrieden. Und es ist halt eine bekannte, eins wahrscheinlich der bekanntesten taktischen Gläser, die es gibt, würde ich mal sagen.
Absolut. Also ich sag mal, so ein Klassiker, so ein All-Time-Classic, das ist so wie der Golf oder der Käfer, das ist das K624 damals. Das gibt es leider nicht mehr. Viele, viele Händler fragen noch danach, viele Endkunden fragen danach. Aber da haben wir halt natürlich, müssen wir auch weitergehen, da haben wir jetzt die 525er oder hier das 540er. Du siehst eben fünffache Vergrößerung untenrum, Riesenseefeld, 40-fache Vergrößerung nach oben. Und das macht die Sache so spannend. Und um die Frage von dir zu beantworten, benutzt man sowas für die Jagd? Ja, man kann es für die Jagd benutzen. Darf natürlich nicht vergessen, diese taktischen Sportgläser, die sind immer in der ersten Bildebene. So, und
vielleicht könntest du da mal einmal, ich wollte mich gerade fragen, ob du einmal den Unterschied auch vielleicht für die Leute, die das nicht wissen und warum man das benutzt.
Ist eine schöne Jungjägerfrage eigentlich. Der Unterschied zwischen erster und zweiter Bildebene ist eigentlich der, dass du bei der ersten Bildebene vergrößert sich das Absehen mit. Also du veränderst die Vergrößerung des Zielfernrohres und dann vergrößert sich das Zielfern oder das Absehen im Zielfernrohr vergrößert sich mit. Das heißt also, die Balken werden dicker, bis dahingehend, dass sie dann vielleicht das Ziel sogar abdecken, könnte passieren. Gibt es eine witzige Geschichte dazu. Ich war mit einem Freund, waren wir in Estland jagen und er war ganz stolz, dass er halt diesen Frischling erwischt hat, der hinter diesem Balken oder hinter diesem Baumstamm, diesem vermeintlichen Baumstamm in die Mitte gelaufen ist. Und als ich dann mal hingeguckt habe, ich sage, welcher Baumstamm, wovon sprichst du denn? Und dann haben wir festgestellt, er hat mit der absolut höchsten Vergrößerung geschossen und hatte in seinem damals sehr alten Zielfernrohr zugegebenermaßen den Balken des Absehens als Baumstamm angesprochen. Also das muss man mögen. Vorteil ist, erste Bildebene. Früher war es so, dass es sehr stabil ist in der Bildverstellung. Das heißt, wenn du eine Vergrößerung veränderst, war früher das Problem, dass die ersten Gläser und die Amerikaner waren die ersten, die so die zweite Bildebene auf den Markt gebracht haben. Da war ja so eine Instabilität drin. Das heißt, das funktioniert ja wie so eine Schnecke, muss man sich vorstellen, so eine umlaufende Schnecke in diesem Zielfernrohrkörper. Und wenn du dann natürlich, sage ich mal, ein System hast, das nicht, das muss ich aufpassen, was ich sage, deutschem Standard entspricht, dann kann es sein, dass es da so eine ellipsenartige Abweichung gibt. So, und das war früher der Grund, warum viele deutsche oder europäische Hersteller gesagt haben, wir bauen nur erste. Das Ganze hat sich natürlich jetzt weiterentwickelt und ich glaube jagdlich, wir bauen gar keins mehr in der ersten Bildebene. Und ich glaube, die Kollegen von Zeiss, Leica und Co. auch nicht mehr. Der Vorteil von der zweiten Bildebene ist eben, du behältst immer dieses kleine, feine Absehen. Heißt, wenn dann dementsprechend auch ein Stück weiter weg ist, ne, der bekannte deutsche Fuchs auf 285 Meter, der wird halt nicht abgedeckt, der wird größer, das Absehen bleibt aber fein und du kannst sauberer ansprechen und natürlich auch sauberer zielen. Das ist der Unterschied zwischen erster und zweiter Bildebene.
Ganz wichtig ist natürlich auch, sagen wir, für die Sportschützen, in der ersten Bildebene ist das Absehen da drin natürlich auch immer gleich zu der Klickverstellung.
Genau, das Verhältnis bleibt immer gleich. Das ist gerade, wenn ich ein ballistisches Absehen benutze. Also wir haben ja in diesen sportlichen Gläsern zum Beispiel, es gibt ja unzählige verschiedene sportliche Absehen, taktische Absehen. Das ist ein Tannenbaum, den gibt es in klein, den gibt es in groß, den gibt es mit Punkten, ohne Punkten, mit Zahlen. Also da gibt es die Größen und umfasst, also es ist eine Wissenschaft für sich, sich mit diesen taktischen Absehen auseinanderzusetzen oder die zu verstehen. Und das Verhältnis bleibt halt immer gleich. Das ist das Gute. Das Verhältnis zwischen dem Ziel und dem Absehen bleibt immer gleich. Das heißt, wenn ich die Vergrößerung verändere, dann verändert sich das Absehen mit. Das heißt, das Größenverhältnis oder auch die Höhenabweichung bleiben auch identisch. Das ist wichtig, wenn es mal schnell gehen soll. Wenn du das natürlich, sag ich mal, in der zweiten Bildebene zum Beispiel hast, und du veränderst dann die Verstellung, also die Vergrößerung, dann verändert sich natürlich schon das Absehen zum Ziel. Und dann kann das Absehen abweichen. Und deswegen wird das grundsätzlich immer so in der ersten Bildebene eingesetzt. Richtig.
Für wen ist das Glas geeignet?
Ambitionierte Sportschützen. Also ich sage mal, ambitionierte Sportschützen definitiv. Ich zähle mich selber noch nicht dazu. Ich habe zwar so eine 6.5 Creekmoor Tactical Dingsbums im Schrank stehen, in einer ausgefallenen Farbe. Und ich habe mir das auch immer als Ziel gesetzt, weißt was, die 1000 Meter, die knacke ich irgendwann mal. Also wirklich nicht einmal, sondern mehrfach immer wieder. Leider fehlt mir so ein bisschen die Zeit dazu. Es sind die Sportschützen, es sind die Long-Range-Schützen, es sind die IPSC. Jetzt nicht unbedingt mit diesem Glas, aber mit anderen Gläsern im taktischen Bereich. Also die sprechen wir mit Kahles an. Und das siehst du eben auch so in der Darstellung von Kahles und Swarovski als Marke. Wir nehmen mal Swarovski Optik als Markenhaus sozusagen. Und eins davon ist eben Kahles mit dem absoluten Schwerpunkt. Wir wollen da im internationalen Vergleich ganz oben mitfahren, was die Qualität und was die Einsatzbereiche und aber auch dann das Standing betrifft von dieser K-Serie. Und wir haben auf der anderen Seite Swarovski, die dann für uns das jagdliche Haus sozusagen darstellt. Das heißt, alles, was Jagd ist, ist Swarovski Optik, alles, was Sport ist, ist Kalis. So stellt sich das dar.
Bei Kalis gibt es ja noch die Helia.
Ja.
Das ist ja auch jagdlich, aber es ist ein bisschen unterangesiedelt unter,
sagen wir, genau, unter der. Kalis Helia-Serie, das ist natürlich dem Umsatz oder dem Umstand geschuldet, dass, das hatte ich beim letzten Mal schon gesagt, Kalis gehört ja seit über 50 Jahren jetzt inzwischen zu uns. Und die haben gerade 125 Jahre gefeiert, sind Erfinder, gelten als Erfinder des Zielfernrohrs. Da ist natürlich immer noch so der kleine jagdliche Ansporn. Auch die Gläser werden alle bei uns zum Beispiel in Guntramsdorf gebaut, in Wien, oder bei Wien. Das ist so die kleine Sparte, die wir bedienen. Findet aber, sag ich mal, so in der Darstellung, wenn man so im Allgemeinen von Kalis spricht, auch wenn man die Anzeigen sieht zum Beispiel, auch wenn man die Videos sieht, du hast über die Szene gesprochen in Amerika, da findest du Kalis eben auf den Waffen und das fühlen die sich auch richtig wohl. Und die Situation für uns ist tatsächlich so, dass wir jetzt in Guntramsdorf tatsächlich auch aufgrund des Erfolges mit dieser neuen Serie inzwischen auch an Grenzen stoßen, die wir uns da selber gesetzt haben, weil so viele eben diese Sportgläser.
Aber die Sache ist ja auch, ich denke, am Ende des Tages für dieses sportliche Schießen, jetzt sagen natürlich dann manche Jäger, ja, wir gehen auch hart mit den ganzen Sachen um, aber glaub mir, beim Sportschießen und wenn du dann mit taktisch schießen gehst, ist das ein ganz kleiner Unterschied, als wenn du das Ding irgendwo in einem Hochsitz mal angelehnt hast und nimmst es dann hoch, weil die Leute, das wird durch einen absoluten Dreck gezogen, die Gläser, und das ist das Wichtigste, dass das immer, dass das genullt bleibt und funktioniert, und ich meine, bei so einem robusten Körper.
Ja, ja. Also die Disziplinen sind natürlich mannigfaltig, das ist so.
Ja.
Und wenn man das sieht, eben wie gesagt, also ja, jeder mal eingeladen bei YouTube, sich so ein paar Schießevents anzuschauen, das ist schon krass, was die da mit den Waffen machen. Hinzu kommt ja, sie schießen ja jetzt auch nicht gerade mit einer 308 oder einer 3006 oder einer 223. Da werden natürlich auch größere Kaliber geschossen bei dem Ganzen. Also was wir hier eben haben, ist die Kombination Stabilität, du hast die Kombination Seefeld, du hast die Technik, also auch wenn man diese Türme bedient, das ist nochmal was anderes. Also jeder, der auf einer Messe ist, der soll herzlich gerne eingeladen, mal vorbeizukommen und mal an so einem Kalis-Turm oder an so einem K-Glas-Turm zu drehen. Da hast du das Gefühl, das ist wie bei so einer alten S-Klasse, wenn die Tür zufällt, halt's dann mal, ist die Tür zu.
Halt's mal hier so ein bisschen ans Mikro, damit man's hören kann. Also ja. Die Verstellung ist schon cool.
Und das ist halt etwas, worauf es ankommt. Und wir sind halt nicht in diesem, ich sag mal, jagdlichen 4-Zentimeter-Kreis, den wir dann noch tolerieren, mehr oder weniger, die anderen weniger, sondern wenn du über diese Gläser sprichst, dann reden wir über einen halben Zentimeter, den wir irgendwo auf vielleicht 400 Meter, auf 500 Meter vielleicht dann abweichen wollen, oder da kommt es oft dran. Also Wettkämpfe ist das eine, ja, aber eben auch dieser persönliche Anspruch des Schützen an sich, an seine Ausrüstung. Das ist natürlich genau das, wo wir reinspielen, nicht nur bei Kalis, aber auch bei Swarovski.
Ich glaube, das ist mal eine gute Frage, dass ich dich das fragen kann. Man sieht ja immer wieder, dass wenn Waffen irgendwo eingeschossen werden und Schussbilder geschossen werden und du hast dann da, wie du gerade gesagt hast, so 4 Zentimeter Streukreis, 5 Zentimeter Streukreis, und die Leute sagen dann immer, es ist völlig in Ordnung, es ist immer völlig jagdlich in Ordnung, und vielleicht habe ich da mal einen schlechten Tag gehabt. Und ich denke mir immer, so, also das soll jetzt gar nicht despektierlich klingen, aber ich denke mir immer, wie geht das? Also, das ist so, da muss, also wirklich, das soll nicht böse sein, aber wir haben jetzt mit den billigsten Savage-Waffen geschossen, mit den teuersten Waffen. Klar, wenn da mal irgendwas mit der Munition vielleicht nicht klappt, dann hat man da so ein 4 Zentimeter Streukreis, aber wie siehst du das so jagdlich gesehen?
Also, das ist ein sehr guter Einwand, eine gute Frage, die du gerade hast. Also, ich beobachte es ja auch manchmal selber, wenn es um Waffen einschießen geht zum Beispiel. Also, ich habe mal gelernt, wenn ich eine Waffe einschieße, ich kann natürlich erstmal gucken, stimmt überhaupt die Linie zwischen Zielfernrohr und Lauf. Ne? Kann man nämlich hinten raus, ich gucke eben, ich bette die Waffe eben vernünftig auf dem Sandsack oder auf dem Einschussgestell, und dann gucke ich eben einmal durchs Zielfernrohr und ich gucke einmal durch den Lauf und versuche da schon mal so die erste Voreinstellung zu machen. So. Und dann fange ich an zu schießen. Und was ich ganz oft beobachte, wo ich dann immer fuchsig werde und durchdrehe, jemand macht einen Schuss, fängt an zu drehen. Macht er den zweiten Schuss, fängt wieder an zu drehen. Dann macht er den dritten Schuss, fängt wieder alles Mögliche an zu verstellen. Und was ich mal gelernt habe, und da werden mir sicherlich viele Büchsenmacher oder auch erfahrene Schützen eben zustimmen, du machst dann einfach erstmal 5 Schuss. Dann guckst du schon mal, okay, ist es eine Streuung? Habe ich eine Streuung? Hat die Montage eine Streuung? Also ganz oft, ich habe jetzt gerade 20 Jahre Swarovski voll. Und als ich angefangen habe und jemand hat angerufen und hat gesagt, Herr Christiansen, mit meinem Swarovski-Zwiebelnrohr ist was nicht. Da habe ich Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um das Thema, um die Kuh vom Eis zu kriegen. Selbstverständlich, nein, gibt es nicht Swarovski, wir stehen für die Qualität und so weiter. Das hat dann so 1-2 Jahre gedauert, dann habe ich kapiert, da hängt ja noch was zwischen. Da hängt ja einmal die Montage dazwischen und die ist in den meisten Fällen das größte Problem. Dann natürlich die Waffe, dann die Schützenstreuung, dann die Munitionsstreuung, von der du ja auch schon gesprochen hast. Also es sind so viele Themen und eins habe ich jetzt in diesen 20 Jahren festgestellt. Zu 99% ist es nicht die Optik. Das ist etwas, was mir sehr viel, ja. sehr viel Ärger und Stress abnimmt sozusagen. Das
ist übrigens eine Sache, die ich auch immer wieder sehe. Letztens waren wir vor 3 Wochen oder vor 4 Wochen knapp waren wir auf dem Schießstand. Da hatten sie auch große militärische oder taktische Zielfernrohre und so eine 50€ Ebay-Montage drauf. Und ich gucke mir das Ganze nur so an und er so, ja, die Waffe schießt nicht, passt hier alles nicht. Ja, und ich denke mir die ganze Zeit so, Max, sag einfach nichts dazu. Du bist nicht einer von denen, der kluge Ratschläge von der Seite gibt. Sei nicht einer von denen. Aber dann ist irgendwann der Schießwarten zu ihm gekommen und hat gesagt, sag mal, wo hast du denn die Montage her? Ja. Und hat er das so angefasst und alles wackelt da so. Ja. Und er guckt ihn so an, so nach dem Motto, ja, es ist klar, dass es nicht funktioniert.
Also werden ja immer geteilt auch gerne solche Fotos, wo dann wirklich so eine Waffe auch beim Büchsenbach auf dem Tisch landet und wo man sich dann wirklich fragt, sag mal, geht es noch? Hier
ist eine Eratec dran.
Da ist eine Eratec-Montage dran. Ich glaube, das Ding kostet allein schon 600€ oder sowas. Hat eine Voreinstellung und so weiter. Das ist eine andere Welt. Aber wenn ich eben diesen Anspruch habe, dann kann ich das machen. So, wenn ich natürlich mit einem, jetzt überspitzt gesagt, wenn ich mit einer gebrauchten 250€ Waffe und dann habe ich mir irgendwo bei, ich sage jetzt keine Namen, habe ich mir ein günstiges Glas irgendwo geholt, so für 250, 300€. Dann ist natürlich klar, dass ich keine 600€ für eine ERW-Schwenkmontage ausgebe. Aber dann muss ich mich eben auch nicht wundern, wenn das Ergebnis am Ende, wenn es eben nicht passt. Und dann bin ich natürlich sehr schnell, um das zurückzugehen auf deine Eingangsfrage, dann bin ich wahrscheinlich sehr schnell mit meinem 4 cm Streukreis in Ordnung. Das mag ja auch sein, wenn ich auf ein Stück schieße, das dann irgendwie 50 Meter weit entfernt steht. Bloß ich muss ja überlegen, auf 100 Meter sind das dann schon nochmal 4 cm mehr. Auf 200 sind das dann, da reden wir dann über 16 cm und so weiter und so fort. Also das wächst ja ins Unendliche. Genau. Und da muss man auch ganz klar sagen, das funktioniert so nicht. Da muss man auch die Leute beiseite nehmen und sagen, nein, kann nicht funktionieren. Und aber es ist so.
Also wir können uns darauf einigen, dass es meistens nicht am Glas liegt.
Das ist Fakt. Also das habe ich jetzt in 20 Jahren Swarovski-Optik kennengelernt. Ja, es kann mal Schmutz drin sein. Ja, es kann auch mal die Verstellung sein. Aber da hängt dann meistens immer sehr viel mehr dran. Also ich sag mal, auch so ein Klassiker, das kann man auch jedem mitgeben. Also wenn die Waffe zum Beispiel oben rechts schießt und alle Treffer sind oben rechts, dann ist es eine Verstellung tatsächlich ein Verstellproblem. Wenn die Waffe aber anfängt zu streuen, dann kann man sagen, dann ist es vielleicht doch die Verstellung im Zielfernrohr. Weil was ist dann meistens passiert? Auch aus der Erfahrung heraus, dass du tatsächlich die Verstellung des Zielfernrohres, ne, das ist komplett an den Rand geschraubt hast. Das heißt, die Voreinstellung der Montage, die war schon schlecht. Passiert auch manchmal. Dass Leute dann eben sagen, okay, ich habe hier eine Ringmontage, da werden dann die Ringe vorne und hinten vertauscht zum Beispiel. Oder das ist zum Beispiel so ein Ding. Waffe hat immer geschossen, ich habe die jetzt einmal runtergenommen, ich habe da ein neues Zielfernrohr drauf, aber man schießt es nicht. Und dann stellt man fest, ich habe die Ringe vorne, also die Aufnahme unten vorne und hinten, gerade bei den Einhak- oder Einschwenkmontagen, nicht Einhak, sondern Schwenkmontagen, da wurden dann die Ringe verwechselt. Und allein das sorgt dann schon dafür, dass eine Waffe komplett woanders hinschießt oder das Zielfernrohr. Und dann ist es zum Beispiel so, dass diese Verstellung, kann man sich vorstellen, wie so eine Mutter und eine Schraube. Und das kann man jeder zu Hause machen, wenn ich eine Mutter habe und die passende Maschinenschraube, die Schlossschraube dazu. Und ich drehe die Mutter nur halb auf das Gewinde, dann wackelt die Mutter. Und das passiert zum Beispiel, wenn ich eben komplett an den Bereich, an den Verstellbereich des Zielfernrohres geht. Ich habe zwar eine Verstellung, aber das ganze System ist instabil. Und deswegen ist es so unfassbar wichtig, dass eine Voreinstellung auch von dem Büchsenmacher gemacht wird. Dass man eben nicht sagt, das kann ich halt selber machen. Das Geld für den Büchsenmacher, das kann ich mir sparen. Das geht manchmal gut. Auch gerade bei den modernen Waffen. Ich meine, wenn wir jetzt diese modernen Sattelmontage nehmen mit einer Schienenmontage und so weiter, da kannst du eigentlich nicht viel verkehrt machen. Aber es passiert.
Ich weiß, das ist jetzt wahrscheinlich, das ist für die Jäger, für die meisten Jäger ist das wahrscheinlich irrelevant, aber vielleicht könntest du auch einmal erklären, weil die, ich glaube, die hat jetzt hier eine variable Voreinstellung, die man, die man treffen kann.
Ja.
Warum man das braucht fürs Weitschießen.
Naja, der deutsche Jäger an sich, oder der Jäger an sich oder der Sportschütze an sich ist ja ein Sparfuchs. Und dann versucht man natürlich vielleicht dann auch mal 1000 oder 2000 Meter oder 1500, wir fangen jetzt mal mit 800 Metern, weit zu schießen mit einer 308. Die ist dann auch noch etwas schlecht geladen vielleicht. Und das Ding fällt einfach ins Unermessliche. Das heißt also, das Ding fällt so weit runter, dass du den Verstellbereich des Tiefenrohres bis ans Ende bringst. So.
Ja.
Und wenn du eine schnelle Laborierung hast, eine schnelle Patrone hast, ist das nicht das Thema. Das siehst du ja eben auch an den GEs. Ne? Sondern wenn ich eine GE von der 308 nehme, Standard, dann reden wir über, sag mal, 150, 160 Meter. Das heißt aber, die fällt dann aber auch ab 250, 300 Meter fällt die so rapide ab, weil sie eben auch keinen Speed mehr hat. Und dann muss ich halt gegensteuern. Das sollte ich natürlich nicht bei Wild machen. Warum? Weil ich dann keine Energie mehr am Wildkörper habe, wenn ich einschießen will. Und wenn ich aber Löcher ins Papier mache oder eben auf eine Stahlscheibe schieße zum Beispiel, wie es ja auch gerne gemacht wird, dann ist es eigentlich egal. Und dann kann ich natürlich diesen Flugbahn, den kann ich ausreizen, indem ich eben eine Voreinstellung nehme und schon mal die ersten 20, 30, 40 Klicks sozusagen, die ich dann sonst im Zielfernrohr verschwenden würde, die hole ich mir über die Montage, weil ich ja sowieso
nach unten schießen und nach unten schießen macht ja keinen Sinn. Diese Verstellmöglichkeit ist ja sowieso verloren.
Genau, ja. Ich will ja nicht nach unten schießen, sondern ich will ja weiter schießen. Das heißt also, ich strecke mit so einer variablen Montage, kann ich dementsprechend die Flugbahn positiv beeinflussen und ausreizen. Und dann kann ich auch mit einer günstigeren Patrone weiterschießen. Was muss ich halt wissen?
Aber ist doch auch mal eine gute Erklärung, weil das ist ja auch was, wenn man sich jetzt, viele gehen ja jetzt auch mittlerweile da drauf, sagen wir mal, du hast eben die 6.5 Creedmoor angesprochen, das sind ja auch viele Leute, die dann sagen, okay, kauf mir jetzt mal so eine Waffe und nimm dann was für einen Schießstand, damit man auch ungefähr mal weiß, was das bedeutet, wenn da eine Vorneigung mal dran ist.
Ja.
Das ist ja auch was man tatsächlich jetzt im Jagdschein auch nicht besonders behandelt, das Ganze.
Ja, leider. Also man müsste das Thema eigentlich viel mehr behandeln, aber das hat natürlich auch viel damit zu tun, dass wir und ihr oder wie auch immer, wir reden ja auch immer oft drüber, geht auf den Schießstand, geht bitte schießen.
Ja.
Und ich habe es beim letzten Mal, glaube ich, schon gesagt, der undankbarste Job in einem Hegering, das ist der Schießwart. Du stehst da und bettelst und machst und Mensch, und komm doch mal vorbei und schießen macht doch Spaß und wir brauchen doch alle und wenn es dann vielleicht eine Nadel gibt, dann kommen sie alle angelaufen. Aber ansonsten, regelmäßiges Üben oder auch Erfahrung sammeln, das gehört nicht unbedingt dazu. Und diese Einstellung, Die sind das eine Thema, die ich eben machen muss, aber ich muss eben verstehen, wie das ganze System funktioniert. Und das hat halt viel damit zu tun, dass ich, das eine ist die Technik, aber es hat auch eben damit zu tun, kann ich schießen? Also wie verkrampfe ich und wie ist meine Patrone die richtige? Ist meine Waffe doch eine Streuung? Ist vielleicht dann doch die Montage kaputt? Das sind alles so Sachen, die kann ich nur erfahren, das sollte ich auf dem Schießstand erfahren. Das sollte ich nicht dann erst erfahren, wenn ich mit einem Nachsuchenführer dem Stück hinterherlaufe.
Wir haben zum Beispiel, ich hatte mit auch einem Profi darüber telefoniert, ich habe mir gerade eine Waffe gekauft, eine Proof Research und das war ganz interessant, weil auch dort in dem Manifest von der Waffe drin steht, wie man die Waffe einschießt und wie man die Waffe reinigt und das ist vielleicht auch was sich die meisten Leute gar nicht überlegen, da war ein Schuss chemisch reinigen, dann wieder, also das Ganze fünfmal wiederholen, nach 5 Schuss jeden zweiten Schuss chemisch reinigen und dann bis zu 10 Schuss hochgehen und dann noch einmal chemisch reinigen. Das ist ein ganzer Nachmittag auf dem Schießstand, um 15 Schuss zu machen.
Da bin ich schon raus. Ich gehöre tatsächlich, muss man auch dazu sagen, ich gehöre zu der Fraktion, die ich ziehe gerne trocken durch und wenn ich gute Laune habe, dann kommt ein bisschen Öl nach rein und dann ziehe ich nochmal durch, aber ich versuche sie dann auch immer so wegzustellen. Und vielleicht schieße ich auch einfach zu wenig, aber klar, logisch, du kannst da eine Wissenschaft draus machen. Ja. Das ist auch bei Systemen, es gibt Systeme, die müssen so behandelt werden, dann kriegst du aber auch das Ergebnis hinten raus. Also ich sag mal, wenn du jemanden hast, der auf 1000 Meter, sag ich mal, eben nicht einmal das Stahlziel trifft, sondern auf 1000 Meter dir wirklich ein Schießpflaster da kränzelt so ein bisschen, ne? Das sind die Jungs, die wissen ganz genau, was passiert. Da wird aber auch genauso gearbeitet. Aber das ist eine ganz andere Liga. Da muss ich mich drauf einlassen.
Ja.
Und das bringt mich eben zurück auf deine Anfangsfrage. Für wen ist das Glas eigentlich? Definitiv für hochambitionierte Sportschützen. Und die haben Systeme. Ich meine, wir reden auch bei dem Glas über knapp 4.500 Euro.
Und man muss auch ehrlich sagen, also ich,
ja, das Gewicht.
Weil jetzt manche dann da sagen, ja komm, ich hol mir das. Ja, aber wenn ihr damit pirschen geht, also...
Ja.
Ja, also die, das.
Ja. Da sitzt aber auch ein Waffensystem darunter.
Ja.
Carbonläufe und hast du nicht gesehen. Das sind Waffensysteme, ja. Da reden wir nicht über 5.000 Euro. Wir reden über 10, 15, 20.000 Euro. Das sind meistens Custom-Waffen. Oben bei mir in Schleswig-Holstein, ich habe einen Kunden von mir, Reimer Johansen, kennen sicherlich auch viele, der ist der absolut spezialisiert, der ist jetzt auch gerade im Nahost auf der Messe und präsentiert da die Sachen. Und wenn jedes Mal, wenn ich da bin, dann zeigt er mir wieder ein neues Schätzchen, was sie da haben.
Am Dirk hab ich die Proof, ja.
Siehst du?
Ja.
So, und dann für den ist das normal, wenn du ihm sagst, du musst aber so und so und das, ja, wieso, wo ist das Problem? Und dann sage ich aber als Jäger und ich gehe mal auf den Spießstand. Oder auf dem sportlichen Schießstand, sage ich dann, nee, das ist mir zu viel, da habe ich keine Lust drauf. Und das muss ich finden, aber dann wissen wir ungefähr, wie wir das einordnen können, was das für Menschen sind, die eben.
Also ich kann auch nur jedem, der etwas ganz Besonderes, Sportliches sucht, Reimer Johansen, ist auch Neumünster. Genau. Reimer Johansen, könnt ihr Levko oder Dirk fragen.
Genau.
Das sind die absoluten Profis, gerade glaube ich auch, wenn es in Deutschland um das Thema Long-Range-Schießen und das richtige Waffensystem geht, weil die leben das Ganze halt auch völlig aus.
Ja, absolut. Also es läuft da vieles zusammen in Neumünster, sagen wir mal so.
Ja.
Es gibt natürlich auch andere Profis, aber es gibt halt dann schon... Es gibt wenige, muss man sagen, wirklich wenige Händler in Deutschland. Also, ich weiß nicht, was wir beim letzten Mal angesprochen hatten. Also dieser sportliche Bereich, das ist für viele Büchsenmacher auch so, wenn da jemand reinkommt und sagt, ich interessiere mich für eine 338 Lapua, mit der ich sportlich schießen kann. Also, wenn du Glück hast, läuft er nicht weg und sagt, um Gottes Willen, da ist so ein Verrückter. Ne? Also, ja. Die sind es gewohnt, 8x57 zu verkaufen, am besten noch in einem alten Mauser-Repetierer und so weiter. Das soll jetzt nicht despektierlich sein, aber es gibt in Deutschland wirklich wenige Profis, die sich so intensiv mit dieser Materie auseinandersetzen. Aber wenn ich da dann bin, dann habe ich natürlich auch jemanden an meiner Seite, der mir aber auch tatsächlich jedes Jahr was Neues auf den Tisch legt und sagt, du, hier haben wir nochmal was weiterentwickelt. Eigene Systeme, eigene Laborierung. Wiederladen ist ja auch so ein Thema. Ne? Also es sind ja
also für mich gibt's
mannigfaltig.
Reimer Johansen und RS-Waffen, wenn man in Bayern sitzt, ja. Der Roland, der ist auch noch ein absoluter Profi.
Stimmt.
Gehen wir mal auf das Thema Swarovski ein. Du hast ja noch ein paar andere Dinge mitgebracht.
Ja, was heißt mitgebracht? Also wir haben ja vor ungefähr einem Jahr... Ja,
es war genau vor einem Jahr.
Ja, genau. Ja. Vor einem Jahr haben wir ja zusammengesessen. Da hatte ich seinerzeit das TM35 mit. Das war so unser Wärmebildgerät. Und ich habe jetzt einfach mal mitgenommen, du hast es da in der Hand, den Nachfolger sozusagen, das TM35 Plus. Ist halt der Form gleich geblieben. Ich finde die inzwischen sehr ikonisch. Wir haben ein großes Batteriefach, wo ein vernünftiger Akku drin sitzt, der sehr, sehr, sehr lange hält. Es gibt drei Knöpfe oben drauf, das war's. Das heißt, wir sind dieser ganzen Linie treu geblieben. Wir wollen ein Gerät haben, mit dem wir unsere, wie ich damals schon sagte, unsere Optiken ertüchtigen, auch in der Nacht, auch in der finstersten Nacht, jagdlich einsetzbar zu machen. Das da, was du in der Hand hältst, ist mein absoluter Favorit. Kein Video, kein Foto, nichts. Einfach nur raufstecken, glücklich sein. Egal, welche Waffe du aus dem Schrank nimmst, kannst es ja nicht einschießen. Das ist immer so eine, also man wundert sich ja auch, ich habe immer noch die Fragen von Büchsenmachern, die sagen, ja, und wie schieße ich das denn jetzt nochmal genau ein? Und dann immer sagst, kann man nicht, aber ich muss es doch. Ich sage, nein, du musst es nicht. Das ist langsam so eine Entwicklung, dass sich auch bei den Leuten so ein bisschen eingesetzt hat und es macht einfach Spaß. Das ist tatsächlich dann so der nächste Step. Wir haben jetzt noch ein Programm oder ein Gerät mehr. Habe ich leider nicht dabei, weil die gerade alle im Einsatz sind tatsächlich. Ich hätte es gerne auf den Tisch gelegt. Das ist der Encounter, der TX Encounter. Das ist dann halt, ich sag mal so, das Gerät, was andere auch haben. Das heißt, da reden wir über Videofunktionen, über automatisierte Videofunktionen. Wir reden über eine digitale Vergrößerung, eine Fokussierung an der Seite, wo ich dann eben auch auf Nahdistanzen, also das Gerät, das du jetzt da hast, das ist ab 20, 25 Meter scharf. Du kannst nichts einstellen. Natürlich doof, wenn du dann im Handel stehst, im Laden stehst, Dresen, bei Konya hier in Hannover oder wo auch immer, und dann willst du es im Laden mal ausprobieren, dann ist das Bild nicht gut. Das ist, stimmt, ist ein Nachteil.
Ich habe es ja auch gerade in der Hand gehabt.
Ja.
Du sitzt mir jetzt, weiß ich nicht, 4 Meter oder 3 Meter gegenüber. Aber da ist halt auch die Frage, kannst du ja dem Kunden auch sagen, kannst du einfach sagen, geh mal kurz raus, guckst dir da an.
Aber oftmals ist es ja so, dass der Handel an sich, der hat dann nicht so, da stehen 3 Kunden am Tresen. Da sagst du, ja, hier, nimm mal, guck mal durch, mach dir mal ein Bild, ich muss den Kunden eben abfrühstücken. Du hast ja nicht die Zeit, mit dem Kunden rauszugehen. Und da gehört auch ein bisschen Vertrauen dazu, jemandem dann eben ein Gerät für knapp 4.000 Euro in die Hand zu geben und zu sagen, geh mal vor die Tür. klar, die meisten kennen sich natürlich, aber es ist halt so. Und aber nichtsdestotrotz, was mich wahnsinnig freut, ist, dass das, was wir letztes Jahr angefangen haben, dass wir das weiter durchgezogen haben, bis hin jetzt zu diesem Encounter, von dem ich gesprochen habe, weil der dann diese ganzen Möglichkeiten bietet, die andere auch hier bieten. Die Besonderheit eben bei dem Gerät ist, dass wir eine spezielle Adaption haben. Das heißt also, du kannst dieses Gerät, den TX Encounter, den kannst du, anders als andere Geräte, direkt aus der Beobachtung nehmen und einfach so raufstecken. Das ist ja bei vielen anderen Geräten, die du als Vorsatzgerät nutzt, musst du ja immer so ein Okularteil ansetzen oder reinklemmen oder wie auch immer. Oder du musst halt in Kauf nehmen, dass du beobachten kannst, aber dann meistens auf einem kleinen Sensor. So, ja. Mit einem Augenabstand, der nicht hinhaut und so weiter. Und bei dem Encounter haben wir genauso wie bei dem TM, das du in der Hand hast, wir haben hier eine richtige Augenmuschel, das kennen die Swarovski-Nutzer, die kennen das von den Ferngläsern, das ist genau das Gleiche. Drehst du raus, guckst du durch, ein angenehmes Beobachten und du hast ein großes Sehfeld und kannst das so lassen, wie es ist, steckst es dann einfach auf die Waffe rauf, legst einen Hebel um und dann kannst du sofort schießen. Und das ist eine Idee, die wir jetzt weitergeführt haben, das stellen wir jetzt auch auf dem Messen vor. Wir haben es in Dortmund im April, nee, Blödsinn, Salzburg. Salzburg haben wir es vorgestellt dieses Jahr. Haben wir jetzt das ganze Jahr im Markt, im Handel draußen. Die Geräte sind auch draußen, sind auch verfügbar. Und wir haben jetzt schon wieder Sachen in der Pipeline, über die ich mich wahnsinnig freue. Ich hatte es beim letzten Mal ja schon gesagt, wir haben inzwischen wirklich ein tolles Team aufgebaut, die diesen Bereich digital, Elektronik aufgebaut hat und viel Know-how gesammelt hat. Das ist auch immer noch Know-how sammeln, was wir da haben. Da ist ein großer Sensor drin, das funktioniert tadellos. Also ich möchte eigentlich nichts anderes haben. Ich weiß, dass der Markt was anderes haben will. Spaltet sich auch so ein bisschen zwischen denen, der sagt, ich genau das, was sie da beschrieben haben, will ich haben. Nämlich etwas, das nichts kann, aber das sehr gut. Das hast du da in der Hand. Und das andere eben, was deutlich mehr kann.
Aber da ist auch immer die Frage nach den Anwendern für das Ganze. Ich bin auch zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, in einem Revier in Hessen. Das hört sich mal alles böse an, wenn ich das sage. Da sind auch ältere Leute dabei, die haben nicht Bock, dass da 25 Tasten an dem Ganzen dran sind und dass man da erstmal eine 3 Wochen Schulung machen muss, um dieses Gerät zu benutzen. Und wenn man das hier, du machst es an der Seite, steckst es drauf und bist fertig mit dem Ganzen. Und wenn du damit nichts zu tun hast und du kannst nicht irgendwo aus Versehen drankommen, dann ist es doch auch okay.
Mehr geht nicht. Du kannst es anmachen, du kannst es heller machen, du kannst es dunkler machen. Interessanterweise gibt es nicht viele Geräte, wo man das direkt am Gerät machen kann. Also ich kenne genügend Geräte, wo du immer erst ins Menü musst, um die Helligkeit nochmal zu korrigieren. Ja. Das machst du hier mit 2 Tasten oben und selbst dann hast du immer noch einen Helligkeitssensor, der sich automatisch der von dir gewünschten Helligkeit anpasst. That's it. Back to basic. Und das ist auch nicht despektierlich, wenn du sagst, ältere Jäger. Natürlich, weil wir haben beim letzten Mal schon drüber gesprochen, dass die älteren Jäger sind die, die tendenziell genügend Geld haben, um sich Sachen von Swarovski zu leisten. Während die, die technikaffin sind und ganz viel spielen wollen, sind meistens die, die sagen, ich stehe am Anfang meiner Jagdkarriere und dann muss ich die Kohle ein bisschen zusammenhalten. Und das merken wir tatsächlich in den Gesprächen, jetzt auf den Messen, die wir gehabt haben und die jetzt auch kommen, auch wenn ich mit Kunden spreche. Es gibt bei mir in der Händlerschaft, gibt es so 4, 5, 6 Spezialisten. Die haben das Ding und freuen sich jedes Mal darauf, wenn sie es erklären können. Es gibt natürlich eine große Masse an Händlern in Deutschland, die sagen, ich habe nicht die Zeit dazu, es muss ein Gerät sein, was in der Werbung stark ist, was im Auftreten stark ist. Wir haben vorhin auch kurz beim Kaffee darüber gesprochen, wie gehe ich nach draußen mit der Information.
Ja.
Das haben wir bei dem Gerät noch nicht so gemacht, wie wir es eigentlich hätten machen sollen. Ist vielleicht auch ganz gut so, weil nochmal, wir sind hier immer noch nicht am Anfang, wir sind mittendrin in der Entwicklung und wenn ich eben sehe, was so in der Pipeline steht, dann bin ich sehr zuversichtlich und das kann man eben auch ganz klar sagen, Swarovski Optik bleibt in diesem Wärmebildgerät oder in diesem Wärmebildbereich, in diesem digitalen Bereich werden wir auf jeden Fall auch in der Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Ich hoffe, sie wird noch wichtiger, auch wenn es teuer wird.
Aber das heißt, ihr stellt noch was Neues vor, nächstes Jahr auf der Messe?
Wir stellen tatsächlich nächstes Jahr auf der Messe was vor. Wärmebild weiß ich gar nicht. Also wir haben in Dortmund nächstes Jahr, das kann man schon mal teasern, wir haben in Dortmund nächstes Jahr paar richtig gute Neuheiten. Also innovative Neuheiten, Geräte, die es in der Form noch nie gegeben hat, tolle Ergänzungen oder auch eben Updates. Wir haben ja jetzt das Z8, wir haben gerade kurz gesprochen, das Z8 zum Beispiel, das haben wir in der 2. Generation jetzt im Sommer vorgestellt. Da ist ja die Bedienung ist nochmal besser geworden, die Tasten sind größer geworden, du kriegst ein tolles Gadget dazu, so ein Throw-Lever, den Hebel, mit dem du die Verstellung noch besser, also jemand, ich sag mal, wenn du unterwegs bist im Winter, Drückjachten und so weiter, weiß man öfter mal schnell die Vergrößerung wechseln. Da gibt es ja inzwischen diese sogenannten TL, diese Throw-Lever, der ist automatisch mit dabei, den kannst du dir einfach oben raufschrauben, wenn du willst. Also da haben wir schon ein bisschen was gemacht. Aber was wir in Dortmund zeigen werden, das wird richtig gut. Also das lohnt sich auf jeden Fall für alle, die zuhören. Kommt nach Dortmund.
Kommst du zu uns auf den Stand und zeigst uns das?
Selbstverständlich.
Das ist sehr gut.
Wir haben ja noch ein bisschen Zeit dahin.
Auf jeden Fall. Ja. Du hast uns noch ein Fernglas mitgebracht.
Gut, EL Range. Wir haben es im letzten Jahr ja kurz angeschnitten. Also hier ist ja auch wieder diese Idee, wie kann ich Elektronik und Optik miteinander kombinieren, und der EL Range, ich finde es halt immer noch so bahnbrechend, weil der hat ja diesen Tracking Assistant. Wir haben die App jetzt gerade überarbeitet auch, also diejenigen, die jetzt so einen EL Range zum Beispiel haben, schaut mal, ob die App ist neu, die ist nochmal überarbeitet worden. Ihr habt bessere Bedienfelder bekommen. Ich habe bei der EL Range Geschichte den Tracking Assistant, wie ich gerade eben schon gesagt habe, das ist ja das, dass ich eben geführt werde. Ich werde über die Entfernung geführt. Ich kann messen. Die letzten drei Messungen speichert er automatisch ab. Und wenn ich dann eben zum Anschluss zum Beispiel will, dann kann ich mich von dem Fernglas direkt führen lassen oder eben über die App, die zum Fernglas dazugehört. Funktioniert wirklich fantastisch. Und das sind so die kleinen Spielereien, sag ich mal, die das dann tatsächlich ein bisschen einfacher machen im jagdlichen Einsatz. Nichtsdestotrotz halte ich es nach wie vor für eins der besten Ferngläser im Bereich Kombination Fernglas-Entfernungsmesser, weil es eben diese 91% Transmission hat, die ich letztes Jahr schon angesprochen
habe. Von der Ergonomie her muss man auch einfach ehrlich, also kann nichts sagen.
Also er hat ja einen kleinen Bruder, den 32er, ja, den EL32.
Meiner Meinung nach, also ja. Es ist schwer für mich, das zu sagen, aber weil es gibt ja auch es gibt ja auch viele andere Marken, aber ich sag mal ehrlich, das Kleine ist schon ist schon angenehm, das in der Hand zu haben bei der Jagd.
Ja. Und das ist ja auch wieder etwas, was sich ja auch verändert. Also ich sag mal, wenn wir über die Jahre jetzt gehen, ich habe jetzt glaube ich den 28. Jahresjachtschein, wenn du über die, wie hast du angefangen? Du hast ein Zielfernrohr gehabt, du hast ein großes Fernglas gehabt. Und jetzt ist man inzwischen so, also es verändert sich ja permanent, und jetzt ist man inzwischen da angekommen, dass man eigentlich sagt, nee, ich brauche ein kleines Fernglas, zugegebenermaßen mit einem Entfernungsmesser, wäre schon ziemlich cool, wenn ich jetzt tagsüber bin, ja, unterwegs bin, oder wenn ich in den Bergen unterwegs bin oder so wie du viel in Afrika bin, dann ist das einfach ein richtiger toller Begleiter, ein Freund. So, wenn ich jetzt dann in Deutschland jagen gehe, dann habe ich ein Zielfernrohr vielleicht mit einem großen Sehfeld, was mich eben befähigt, auch auf der dritten oder vierten Drückjagd tätig zu sein. Dann habe ich noch ein bisschen Vergrößerung, mit der ich dann eben bis zum Nachbarn drüber schauen kann, und wenn ich dann will, dann setze ich eben in der Nacht noch ein Wärmebildgerät dran. Und das ist so dieses Setting, sag ich mal, das sich so immer mehr bei den Jägern auch durchsetzt. Das heißt also, kleinere, leichtere Ferngläser mit Entfernungsmesser idealerweise, weil das dann einfach komfortabel ist natürlich. So, und dann eben ein Universal-Zielfernrohr, am besten eins, was ich kombinieren kann mit einem Wärmebildvorsatz.
Das Einzige, was mir bei euch noch fehlt, das sind ja vielleicht was für die Entwickler, die jetzt auch zuhören, wenn man so ein ganzes noch so ein Applied Ballistics Rechner mit einbaut, dann haben wir's, dann sind wir da.
Ja, natürlich, es gibt immer Luft nach oben. Ne? Ja. Also wir können vieles integrieren, machen, tun. Die Technik, es muss natürlich, die Technik muss mitgehen, es muss passen.
Ja.
Die Entwicklung muss passen. Wir haben auch Produkte, wo ich einfach sage, boah, das ist vielleicht ein bisschen zu viel, weil jemand mal eine Hand hebt. Also wir haben vorhin über Absehen zum Beispiel gesprochen. Das ist so eine, da kannst du eine endlose Diskussion führen. Also der eine findet das Absehen toll, der andere dies, und dann fangen sie wieder an. Und dann sagst du, okay, wir lassen uns mal drauf ein, wir entwickeln jetzt mal ein ballistisches Absehen für das Z8 zum Beispiel. Da hatten wir ein ballistisches Absehen, oder haben wir, glaube ich, sogar noch das BRT oder BRX heißt das, ausschließlich und nur Amerika. Wenn du in Deutschland jemanden durchgucken lässt und sagt dann, nein, pfui, Deibel, was ist das denn? Ne? Weil damit will ich nicht jagen gehen. Also es ist immer so, ja, ich weiß, was du meinst, diese Ballistic Apply, das fasst hundertprozentig. Schönes Beispiel, als wir haben gerade drüber gesprochen, dass ich dann mal das Ziel gesetzt habe für mich selber, ich will jetzt regelmäßig dann mal 1000 Meter, habe ich natürlich gleich so ein Kestrel geholt, ne? Mit allem drum und dran, was das Ding nicht kann, kostet ein Vermögen. Ich habe das Ding, glaube ich, einmal ausgepackt und einmal benutzt. Und ansonsten habe ich das meistens dann doch immer über die Voreinstellung gemacht und geschossen. Und es gibt so viel. Es gibt so viel, was man einsetzen kann und benutzen kann. Aber die Kombination ist interessant.
Aber das ist auch gut, dass es so viel gibt, weil da hat man immer eine Ausrede, um sich ein neues Spielzeug zu kaufen.
Hat man ja auch schon, ne? Yachtschein und so weiter. Das braucht man eigentlich, um dementsprechend immer neue Ausrüstung sich anzugucken. Und dafür sind natürlich dann die Messen extrem gut. Und ja, das Feedback kommt immer und wir sammeln das auch immer und wir geben das auch weiter. Und es muss halt noch Sinn machen. Du musst natürlich dann auch als Unternehmen, wie wir es jetzt inzwischen sind, musst du natürlich auch sehen, kriegst du auch genügend auf die Strecke. Also es gibt von einem namhaften großen, nee, so ist er nicht, von einem namhaften Stilfunkrohrhersteller aus Deutschland, aus Hessen, gibt es einen Katalog und eine Preisliste, da steigst du nicht mehr durch. Da gibt es so viele tausend Varianten, weil halt auf jeden, der gesagt hat, das hätte ich gern, wurde gesagt, ja, machen wir. So, und irgendwann verrennst du dich im System und ich meine, wir sind hier in Hannover, wir sind hier in Niedersachsen, auch hier hat VW große Standorte. Wenn die jedes Auto so bauen würden, wie es jemand haben, nein, es geht nicht. Du kannst es nicht machen. Du verrennst dich im Lager, du hast Lagerkosten, du hast Sachen dabei, die fressen Platz und so weiter. Funktioniert. Ich nehme es aber trotzdem mit.
Du hast gerade das Thema Messen angesprochen.
Ja.
Da würde ich mal gerne einmal fragen, was so für euch, sag mal, die wichtigsten sind. Ich glaube, Hannover sollte eigentlich dieses Wochenende sein oder nächstes Wochenende.
Ja,
ne?
Ja, es ist leider so. Hannover hätte diese Woche stattfinden sollen, diese nächste Woche. Ich finde den Standort Hannover super. Wir haben ja über Jahre, ich weiß noch, Hannover war die erste Messe, die ich damals besucht habe als junger Jäger. Das war dann noch mit der Pferd und Yacht zusammen. Ja. Da weiß ich noch, da hatte jede Firma hatte dann so von diesen Messebauern gestellt, einen Tresen, alles in weiß. Da wurde dann ein Aufkleber hinten hingepackt. Und das war dann, aha, das ist der Stand von Zeiss. Aha, das ist der Stand von Leica. Ich glaube, Swarovski hatte gar keinen Stand damals, weil wir gar nicht stattgefunden haben. Das war die erste Messe, die ich gesehen habe. Die hat sich dann hochentwickelt, Pferd und Yacht. War eine tolle Messe, hat sich leider die letzten Jahre rückwärts entwickelt. Ich glaube, das haben alle auch mitbekommen. Deswegen ist ja auch vor 2-3 Jahren dieser Bruch gekommen mit der Pferd und Yacht, dass sich das dann entwickelt hat, nur noch in Pferd. Und die Jagd sollte ja eigentlich selber stattfinden. War geplant, ich war auch da. Ich finde den Standort toll.
Hannover ich auch, ist, weil es
der ist bei dir vor der Haustür, ich weiß. Hannover ist meiner Meinung nach der beste Messestandort für eine solche Geschichte. Modern, groß, toll. War ein großer Freund davon, aber nein. Und der Termin, ich finde den Termin gut. Es gab eine Riesendiskussion, wir haben gerade eben auch drüber gesprochen, den Termin. Wo du gesagt hast, ja, aber im September ist doch ein blöder Termin, da sind doch alle auf Rotwildjacht. Wo ich gesagt habe, das kann sein, aber es gibt eben auch viele Leute, die gehen nicht auf Rotwildjacht, sondern die freuen sich auf die gesamte Herbstjagd, die kommt.
Ja.
Deswegen glaube ich, wäre dieser Termin schon ziemlich cool gewesen, wenn man überlegt, ich will neue Ausrüstung kaufen, wenn man sagt, okay, was gibt's Neues? Wäre schon schön gewesen. Aber die wichtigsten Messen, um es kurz zu beantworten, klar, Dortmund ist natürlich das Ding. Ich meine, ihr habt ja auch euren Stand da. Die ist natürlich über die Jahrzehnte jetzt gewachsen. Die ist riesengroß, das ist einfach so. Man kann über Dortmund denken, was man will. Ist halt immer ein bisschen doof, wenn der BVB spielt und es dann keine Parkplätze mehr gibt oder wenn wir eine Schneekatastrophe haben.
Soll ich dir auch nochmal den Trick da sagen? Ich habe die Messe Hannover vor Ort und meine Familie kommt aus Dortmund. Also das heißt, ich bin auch noch 5 Minuten von der Messe da auch noch vor Ort.
Guck mal, mein Trick ist der, wir buchen immer ein Hotel auf deiner Straßenseite. Dann bin ich auch raus aus der ganzen Nummer. Nein, es geht mir natürlich um die Besucher der Messe, weil die kommen natürlich dann schon mit Schaum vom Mund bei uns auf dem Stand und sagen, ich habe bis 3 Stunden da irgendwie in der Schlange gestanden.
Aber ich sage da jetzt mal einmal wirklich einen Tipp für alle. Ne? Ja. Die Messe macht um 10 Uhr auf, richtig? Wenn ihr früher losfahrt, also ich sag mal um 9:30 ist natürlich der größte Andrang, weil alle genau um 10 Uhr, aber wenn ihr eine halbe Stunde davor tatsächlich versucht reinzukommen, meistens im Foyer kann man sich schon einen Kaffee ziehen oder du holst in einem davon, da ist nämlich dann gar nichts.
Ja, weil sie alle auf der Straße stehen. Ja.
Aber die Sache ist, wenn ihr das versucht, um 9:30 zu kommen, dann seid ihr um 11 Uhr noch nicht drin.
Ja. Gut, der Tipp ist gut. Anderen Tipp habe ich auch, den ich jedem meiner Freunde gebe, fahr nicht am Wochenende hin.
Genau, kommt Dienstag und Mittwoch, wenn es geht.
Ja. Genau, schau, ob BVB spielt und komm nicht am Wochenende, bitte nicht. Oder nimm dir zumindest dann über eine Nacht ein Hotelzimmer und genieß den Tag. Fahr mittags hin, bleib einen halben Tag. Genieße Dortmund, trinken Unionbier oder sonst was, wie das da alles heißt. Und dann hast du den nächsten Tag noch einen halben Tag. Und dann bist du aus diesem ganzen Traffic bist du raus.
Oder holt euch einen Cocktail bei uns auf dem Stand, gibt's ja auch.
Ja, guck mal, Cocktail bei euch ist natürlich auch eine Einladung. Nein, ansonsten andere wichtige Messen, ich glaube, Grünau ist auch so inzwischen eine gesetzte Größe in Südmitteldeutschland. Das muss man wirklich sagen, die Messe hat sich ja fantastisch entwickelt, was die Familie Reich da auf die Beine gesetzt hat. das ist schon toll. Hat einen gewissen Charme natürlich, weil es draußen stattfindet, und aber auch vom Termin her, da sind wir wieder beim Termin. Die Leute freuen sich auf die Herbstjagd, sie freuen sich auf die Winterjagd. Das ist das, was, ne, dieses Sommerloch, Ferien ist vorbei und jetzt geht's wieder nach vorne.
Oder wir sollten mal eine Messe vielleicht im Juli machen.
Da bist du in den Ferien.
Da haben sie alle Zeit.
Da haben sie alle Zeit, aber also ich glaube, ich brauche meiner Frau nicht erzählen, dass wir im Juli auf eine Jagdmesse fahren. Ist auch zu heiß.
Das stimmt auch wieder.
Ist auch wieder heiß.
Salzburg haben wir noch.
Klar, Salzburg ist die letzte Messe. Wir haben oben bei uns im Norden, ich habe ja den nördlichen Bereich von Deutschland, Neumünster hat sich ganz toll entwickelt. Die haben sich bewusst zum Beispiel auf diesen Termin April gesetzt.
Ja.
Weil die eben sagen, okay, ne, alle kommen jetzt aus dieser Winterdepression, kommen wir raus. Und ab 1. Mai, da geht's dann wieder los. Und das passt dann auch. Also du hast so diese Auf und Abs. Deswegen war dieser Termin für die Pferd und Yacht, glaube ich, final die letzten Jahre hier in Hannover. Final vielleicht auch so ein Deadkick, weil du eben, ich meine, kurz vor Weihnachten, ja, ein paar Leute haben Weihnachtsgeld in der Tasche. Aber
es war ja wirklich zuletzt fast, ich glaube, nur noch eine Halle, wo was los war.
Ja, das war die Qualität war nicht gut. Das wissen die aber auch. Es hat da wirklich ein Umdenken stattgefunden. Und mich persönlich, sage ich ganz ehrlich, würde es wahnsinnig freuen, wenn wir es auf die Reihe kriegen. Die Situation, du musst natürlich die Produzenten, du musst den Handel mitkriegen. Also das eine ist natürlich, wenn die Messe sagt, wir machen eine tolle Messe für Endkunden. Wenn du da natürlich keine Aussteller hast, ist doof. Und ich weiß auch, dass die letzten Jahre, es wird ja viel gespart und leider haben auch viele Firmen dann, sag ich mal, dieses Messeengagement zurückgedreht. Hat natürlich auch viel damit zu tun, dass es Leute wie euch gibt, weil du natürlich dieses Touch and Feel, sag ich mal, das hat es ja so in der Form nie gegeben. Das heißt also Social Media, Internet, du kannst dich schlau machen, du kriegst Videos, du kriegst YouTube-Videos gezeigt, jemand erklärt dir etwas, ne, ich sitze hier, du sitzt da, wir reden über etwas und dann sagt jemand vielleicht was, also das hat mich schon so überzeugt, ich renne jetzt sofort zum Handel, ich brauche gar keine Messe. Das hat wahrscheinlich auch ein bisschen was dazu geführt. Und wenn man über die Messegesellschaft oder die Messewelt Deutschland schaut, ich weiß es eben von großen Möbelmessen, die haben einfach nicht mehr stattgefunden.
Na, schön.
Ne? Musst du zugeben, Fotokina zum Beispiel. Überleg mal, wir waren früher auf der Fotokina, das war die weltweit größte Fotofachmesse in Köln. Da muss man sich vorstellen, da hat Firmen wie Nikon, Canon, die haben die gesamte Stadt, haben die gelb und rot gemacht.
Die IAA, das war mal die größte.
Ja.
Also da brauchen wir, ich glaube, das ist ein sehr, sehr depressives Thema.
Da hast du mich jetzt aber auf dem ganz falschen. Ja, IAA Frankfurt. Also ich bin da als junger Mann unfassbar gerne hingegangen.
Da ist nichts mehr.
Nein, München.
Ja,
und aber da ist E-Mobilität.
Ja, also das ist.
lass uns nicht über Messen reden, doch lass uns schon über Messen reden. Also ich glaube schon, dass das hat sich ein bisschen geändert. Das Gear-Tester Festival war ja jetzt zum Beispiel auch im Netz ziemlich breit getreten worden, war wohl eine ziemlich ordentliche Veranstaltung. Also auf jeden Fall wurde kräftig gefeiert. Also es gibt so neue Sachen, die aufpoppen, es gibt alte Sachen, die Bestand haben. Dortmund gehört dazu, die Bestand haben. Und ich glaube, gerade wenn wir über Niedersachsen, wenn wir über Norddeutschland reden, hier passt schon eine Messe hin.
Also ich bin da auch dafür, dass wir das hier in Hannover machen. Für mich ist natürlich die Dortmund-Messe, sind wir ehrlich, da sind halt auch alle da. Für mich sind die, für mich ist es wichtig. Du hast eben gesagt, ich bin viel in Afrika unterwegs, meine ganzen afrikanischen Freunde sind alle da. Wir sehen uns da jeden Tag, das ist wie Familie, wenn abends, wir haben eigentlich jeden Abend bei uns so ein After-Work, bist du auch natürlich jetzt herzlich eingeladen, da immer hinzukommen. Gab es ein After-Work-Cocktail und das ist schon cool gewesen. September sehe ich jetzt zum Beispiel für die Afrikaner schwierig, weil das bei denen gerade nach dem Winter praktisch es da richtig losgeht. Aber trotzdem, für mich sind die Messen Salzburg, Dortmund, wir gehen zu IWA, wir würden uns sehr freuen, wenn hier in Hannover was ist. Würden wir uns natürlich darüber sehr freuen, wenn das stattfinden würde. Aber ich denke, wir sehen uns dann auf jeden Fall als nächstes in Dortmund, oder?
Definitiv werden wir uns in Dortmund sehen. Also das auf jeden Fall. Ich habe es ja schon gesagt, Dortmund viele Neuheiten. Also das wird cool, da freue ich mich auch schon wieder drauf. Also da normalerweise als Außendienste sich auf eine Messe zu freuen, da gehört schon was dazu. Gerade so eine Messe wie Dortmund, sage ich ganz ehrlich, weil du bist echt runter. Du bist, du krabbelst auf dem Zahnfleisch raus.
Wir brauchst das nicht sagen. Also ohne Scheiß, wir sind letztes Mal. Also ich habe 44 Podcast-Folgen aufgenommen, von Dienstag bis Sonntag. Dann haben wir am Sonntagabend noch so ein bisschen zusammengepackt, am Montag. Und wir sind im LKW eingeschlafen auf der Raststätte. Ich habe 8 Stunden lang auf der Bank da gelegen. Ich konnte nicht mehr. Ich bin zu Hause angekommen und gesagt, nee, nichts wird ausgepackt, ins Bett, fertig. Und die nächsten 3 Tage ruft ja auch keiner an.
Ja, ja, alle stehen und liegen lassen und einfach mal abmelden. Aber das ist, ja, es ist so. Also entweder, wenn du tapfer durchgehalten hast, dann bringst du meistens eine Krankheit mit nach Hause, wie einen anständigen Schnupfen oder sonst was. Nein, das ist ein bisschen übertrieben jetzt natürlich, aber das ist natürlich, wie gesagt, es ist eine Leitmesse. Es ist inzwischen, da es ja auch die IWA nicht mehr gibt, MIEB streichen. Natürlich gibt es die IWA noch, aber ich sag mal, so eine Firma wie wir sind nicht mehr auf der IWA, weil es nachher für uns auch eine rein deutsche Messe war. So, die vertrieblichen Aktivitäten oder die Präsentation, das können wir viel besser, viel konzentrierter an den Endkunden bringen, wenn wir eben hier auf der Messe in Dortmund sind, das muss man fairerweise so sagen. Und der Handel wird natürlich inzwischen auch durch neue Medien und so weiter schon vorab informiert. Und das hat sich alles ein bisschen gewandelt die letzten 20 Jahre. Aber nichtsdestotrotz, es macht nach wie vor Spaß und wir sehen uns auf jeden Fall in Dortmund.
Vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Ich denke, die Zuschauer, Zuhörer konnten einen ganz guten Einblick bekommen, auch gerade in das Kales. Wenn ihr natürlich da Interesse habt, guckt's euch im Laden an oder natürlich auch auf den Messen. Am Ende des Tages, du hast eben gesagt, wir sind da natürlich auch da, dass man sich das Ganze hier anguckt, aber man muss es mal in der Hand gehabt haben. Das ist auch wichtig. Man muss auch sagen, an was hat man Spaß und an was hat man keinen Spaß. Und das ist wichtig. Also ich bin immer dafür für online. Ich bin jemand, der gerne auch online bestellt, aber ich bin ehrlich, ich gucke mir die Sachen auf der Messe. Ich habe da auch Spaß, wenn ich mir da am ersten Tag mal einmal überall rumgehe und mal einmal gucke, hier gibt's da was Neues und da was Neues. Und es macht auch Spaß.
Wenn du durchkommst, dann wenn du durchkommst.
Kommt am Dienstag.
Kommt am Mittwoch. Nein, sind die besten Tage. Dienstag, Mittwoch, finde ich super.
Da hat auch noch jeder richtig Lust, was zu erklären.
Hallo. Tja. Wir reden auch am Sonntag noch. Sonntag ab 16 Uhr ist ein bisschen doof, weil da fangen die ersten schon schleifen ein paar Kartons durch die Halle. Also das muss dann schon, das ist dann ein bisschen doof, da kann man nicht mehr viel erwarten. Von der Stimme her, aber auch nicht von der Motivation her. Aber ansonsten, klar, logisch, die Messen sind gut. Und ansonsten, wenn man Spaß am Schießen hat zum Beispiel. Also ich weiß es, dass es eben, es gibt ja oft genug Weitschussseminare, da sind wir auch zum Teil, da sind dann eben auch die Händler vor Ort, die haben dann die Sachen dabei. Also wenn ich da wirklich Spaß und Freude dran habe, dann einfach mal gucken, ob ich mich da irgendwo einbuchen kann. Wichtig ist aber, das glaube ich, haben wir jetzt sehr deutlich rausgestellt, bitte geht auf den Schießstand, bitte übt, lernt euch eure Ausrüstung besser kennen und dann funktioniert es auch. Und wenn ihr dann richtig gut seid, dann fangen wir an mit dem Kales.
Vielen, vielen Dank.
Alles klar, bis dann.